Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. mit Talking Basketball, der Podcast um Basketball. Und ich begrüße auch wieder Stefan Koch. Grüß dich, Stefan.
Hi, Olli.
Folge 13, da fällt mir ein, bei 13, Unglückszahl, bist du eigentlich abergläubisch?
Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es gibt ja immer Spieler, die irgendwie meinen, wenn sie mit dem falschen Bein aufstehen, haben sie ein schlechtes Spiel, oder die immer zuerst den rechten oder den linken Schuh anziehen. Nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Das ist gut so, denn wir haben auch kein Pech heute. Wir haben Glück, wir haben einen klasse Gast heute. Den treffen wir gerade nicht in Deutschland, woanders. Und der aber leider nicht mehr den orangen Ball in die Reuse wirft.
Nee, so ist es. Aber wir müssen ihn natürlich erstmal fragen, ob er denn einen zweiten Vornamen hat, ohne dass er uns verrät, wer er ist.
Genau, das machen wir nämlich immer so. Unsere Gäste müssen ihren zweiten Vornamen uns bekannt geben. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja.
Ja, nennst du ihn bitte auch?
Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber Martin.
Einen zweiten Vornamen.
Martin.
Martin.
Ja.
Martin.
Okay, gut.
Der Martin.
Der Martin, ja. Und der Martin, der hat ganz, ganz viele Jahre in der Liga gespielt. 16 Jahre. Das ist eigentlich schon ein kompletter Wahnsinn. Und jetzt hat er sich irgendwie nach Nordeuropa verzogen, weil seine Frau von da ist und er irgendwie nicht mehr so ganz richtig Basketball spielen will. Vielleicht noch so ein bisschen, wie er selbst nennt, semi-professionell. Aber dazu kommen wir später. Olli, du weißt doch jetzt bestimmt schon, wer es ist.
Wer könnte das sein? Ich glaube, ich weiß es. Aber wir können immer selber fragen. Wen haben wir denn da?
Philipp Schwedhelm. Philipp Martin Schwedhelm.
Sehr gut, was gelernt. Philipp
Martin Schwedhelm.
Ja.
In der nächsten Zeit aber Philipp oder Phil, wie Stefan auch gerne zu dir sagt, oder?
Ja, nenn mich auch viele Kumpels, ja.
Wo bist du gerade? Liegst du irgendwo am See in Norwegen? Nee, das ist wahrscheinlich zu kalt. Was macht man eigentlich so in Norwegen? Ich war mal in Oslo, das ist sehr schön, aber ich weiß gar nicht, was man denn da so macht. Du bist in Oslo, richtig?
Genau, ich bin in Oslo. Und tatsächlich springe ich viel auch in den Fjord, auch wenn es mittlerweile, ich glaube, der ist 9 Grad jetzt. Da kommen dann die Eisbäder, die täglichen in den letzten Jahren mir zugute. Dass das nicht so ein großer Schock ist, aber und neben Sauna und Eisbädern gehen die Norweger, sind sehr aktiv, viel Skifahren, was jetzt im Winter kommt, worauf ich mich sehr freue, nach 16 Jahren das endlich wieder machen zu können. Und ansonsten habe ich in meiner Freizeit waren wir viel wandern, im Sommer viel auch im Fjord, im warmen Fjord um 22 Grad herum schwimmen. Und was ich ansonsten so mache, ist, dass ich jeden Morgen einen Sprachkurs für 3 Stunden besuche, einen Intensivsprachkurs, um Norwegisch up to speed zu bekommen und mich bis jetzt ziemlich intensiv auch um Jobs dann bemüht.
Ja, und das sind da mehr das Stichwort Jobs. Du hast uns ja hier kurz vorher verraten, du kommst gerade von einem Vorstellungsgespräch und hast einen Job angeboten bekommen. Dazu erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wie ist das überhaupt möglich, dass man in Norwegen einen Job angeboten kommt, wenn man jeden Morgen nur 3 Stunden so eine komplizierte Sprache lernt? Oder bist du sprachlich schon so fit, dass du in die Berufswelt kannst?
Ja, also mein Norwegisch ist schon ganz okay. Ich habe die letzte halbe Saison in Oldenburg bin ich mal morgens um 7 aufgestanden, habe so mit Duolingo eine Stunde was gemacht. Insofern bin ich beim Sprachkurs schon in einen ganz guten Level eingestiegen und komme hier durch den Alltag schon ziemlich gut zurecht. Aber ich glaube, wenn so ein Requirement für einen Job gewesen wäre, okay, du musst fließend Norwegisch sprechen und schreiben können, dafür wird es noch nicht reichen. Aber das Unternehmen will, weil sie auch global so sich ausgerichtet hat für die Zukunft, will sie ihre Sprache auf Englisch, ihre Kommunikation im Unternehmen auf Englisch gestalten. Und ja gut, das bin ich die letzten 16 Jahre auch gewöhnt gewesen. Stimmt. Wenn auch teilweise mit Jugo-Englisch, aber was ja im Zweifel eher nochmal herausfordernd ist.
Nee, stimmt, mir wurde auch gesagt, du hast sehr, sehr oft im Europapokal Schiedsrichter englischsprachig beleidigt. Von daher hast du ja eine Basis.
Ehrlich, habe ich das, ja. Das ist ein Tee in 16 Jahren, Stefan.
Echt? Ja. Wow. Also
Jan Reiter war es.
Aber dann, wenn du sagst, du hast nur ein einziges Tee gehabt, ja, dann musst du jetzt auch sagen, was du da gemacht hast.
Da habe ich tatsächlich vor mich hingeschimpft und zwar auf Jugo, und aber Jan Reiter konnte es nicht sehen, aber hat, glaube ich, dann allein von meiner Körpersprache her, da war er dann nicht ganz happy mit. Auch wenn ich nach wie vor denke, ich hatte guten Grund damals dazu.
Okay. Ich vermute mal, wenn ich jetzt nachhake und frage, was du genau in Serbo-Kroatisch geflugt hast, dass du dann dich zurückziehen wirst und das nicht rausrücken willst. Oder kann ich dich da ein bisschen pieksen, dass du sagst?
Ich weiß nicht mehr, was ich da im Detail gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich es selber nicht verstanden. Aber das ist, wenn man jeden Tag damit beleidigt wird, dann kommen einem die Wörter als erstes im Kopf. Aber das habe ich ja nicht mehr.
Kannst du denn schon in Norwegisch beleidigen?
Nee, wurde ich bis jetzt auch noch nicht. Insofern ist das ja eigentlich eine ganz, ganz gute Sache, dass das noch nicht in meinem Vokabular ist. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Aber du könntest doch jetzt irgendwas in Norwegisch zu Olli sagen und ihm schmeicheln, theoretisch, und dabei ihn ins Schlimmste beleidigen. Mach das doch bitte mal.
Ja, kann ich snacken, sie dolle Dinge ändern. Men, ja, sind es ja ganz gegleit. So, der komme snart, men, Tino, der, ja, bade sie, ja. Bratinge.
Das klang jetzt irgendwie wie ein technischer Fehler bei Aber Glückwunsch, ich nehme das Kompliment sehr gerne an. Das ist sehr nett, was du zu mir gesagt hast.
Ja.
Ich habe zwar nichts verstanden, aber egal. Jetzt bist du ja in einer absoluten Basketballnation. Ich habe mal eben geschaut. Norwegen ist 88. in der Basketball-Weltrangliste. Das ist ja schon mal recht, recht gut.
Ja.
Und kennt ihr beiden, ihr seid ja die absoluten Experten, Torgeir Bryn?
Ja.
Nee.
Den kenne ich. der einzige NBA-Spieler, den Norwegen jemals rausgebracht hat.
Also, alle Hüte. Chapeau. Ich dachte, ich hätte euch jetzt erwischt. Stefan hat natürlich gar nichts gesagt, der kennt ihn ja natürlich nicht. Ne?
Oder? Nein, ich überlasse immer dem Gast
natürlich.
Die Antworten.
Damit du nicht so besserwisserisch rüberkommst, genau.
Das entspricht den Regeln der Höflichkeit, die dir völlig fremd sind, Olli.
Ja, Dankeschön. Ja, dieser Mann hat tatsächlich dreimal in seinem Leben für die LA Clippers gespielt. Ja.
Ja, in den glorreichen Zeiten, schätze ich.
Ja, 89, 3.11.89. Aber ja. Mehr weiß ich auch nicht, tut mir leid. Also,
ja.
Wir wollen ja auch nicht über Torgeir Bryn reden.
Torgeir,
dankeschön. Ja. Torgeir Bryn. Aber wieso kennst du den? Wie bist du auf den gekommen?
Ich habe hier mit einigen Teams gesprochen, um gleichzeitig, dass sie mir helfen, einen Job zu finden.
Ja.
Und ich im Zug dann für sie spielen werde. Und er ist tatsächlich ein Kollege, der hier für seinem Heimatverein noch treu verbunden ist. Und mich letztlich dann dazu bewegen wollte, auch für diese Mannschaft zu spielen. Ich habe persönlich es noch nicht geschafft, ihn zu treffen. Einige Meetings hatten wir vorgehabt, aber es hat dann entweder bei ihm oder bei mir nicht gepasst. Aber er hat für mich auf jeden Fall einige Kontakte hergestellt mit Leuten, mit denen ich dann gequatscht habe. Insofern ist er mir sehr, sehr geläufig.
Cool. Das ist ja eine Überraschung, finde ich ja klasse. Wir hatten es eben mal am Anfang mit der Zahl 13. War der Basketballspieler Philipp Schwedhelm abergläubisch?
Zu Beginn meiner Karriere, aber das hat immer mehr nachgelassen. aber ja, ich hatte am Anfang habe ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht und auch immer so feste Rituale vorm Spiel gehabt. Und aber irgendwie auch festgestellt, dass das dann häufig dazu geführt hat, dass ich irgendwie zu viel nachgedacht habe und ein bisschen Lockerheit verloren habe. Insofern habe ich während meiner Karriere immer mehr versucht, das Ganze einfach wieder als mehr als Spiel zu sehen. Und da mit einer gewissen Lockerheit und Spaß einfach an die Sache ranzugehen, was mir, glaube ich, sehr viel geholfen hat.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, du darfst ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, du bist ja auch weit weg, dich kann dich ja keiner mehr verfolgen in dem Sinne. Gab's denn mal so einen Spielkamerad, hätte ich fast gesagt, einen Kollege in einer Mannschaft, der da irgendwie eine Macke hatte, gerade was sowas anging?
Ich glaube, also wie Stefan auch meinte, so es gibt, die meisten Basketballer haben so ihre eigenen kleinen Rituale. Diese irgendwie vorm Spiel fliegen. Mir fällt jetzt spontan keins ein. Ich weiß, Nathan Booth ist in den 2 Jahren habe ich, ich weiß, ich glaube von der Bloodhound Gang oder ich glaub, da war irgendein Song. Ich habe ihn, glaube ich, durch ihn hunderte Male gehört, weil er ihn vor jedem Spiel das gehört hat. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Aber so, das fängt ja, wie Stefan auch schon meinte, beim Aufstehen an oder wie du deinen Schuh. Ich glaube, ich hatte auch jetzt irgendeinen Teamkollegen, der zuerst immer die eine Seite vom Schuh irgendwie zumachen musste, erst dann die andere. Also da gibt's, jeder hat so seine kleinen Sachen, die man im Zweifel gar nicht unbedingt so mitbekommt.
Jetzt hast du 16 Jahre erste Liga gespielt, Philipp. Du hast ja jede Menge Erlebnisse mitgenommen. Sag mal, deine 3 kuriosesten, jetzt abgesehen von dem technischen Foul, was du produziert hast, was waren die 3 kuriosesten Momente, an denen du beteiligt warst in deiner BBL-Karriere?
Weil du jetzt gerade dran bist. Ich glaube, da fällt mir ein Moment ein, den wir beide teilen, wenn ich das Wort Omar Samhan nehme.
Okay.
Omar Samhan, Alba Berlin, Pokal. Ich weiß nicht, ob da ist, was bei dir klingelt. In der Umkleidekabine, wie er, ich glaube, dann nackt sich vor die Kamera geschlichen hat. Ich glaube, das kann man auch auf YouTube sehen.
Und was habe ich damit zu tun?
Ich glaube, du warst in dem Moment, hast du das moderiert.
Echt?
Ja.
Aber das heißt, er hat jetzt nicht so einen Eindruck auf mich hinterlassen, wie irgendein Top-Playboy-Model, ja? Sonst hätte ich
ja. Ja, eigentlich schade, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob du es warst. Ich meine eigentlich, dass du es warst. Ich bin mir nicht sicher. Aber kann man auf YouTube auf jeden Fall, wenn man Omar Samhan eingeht, kann man... Okay. Die Szene okay. Sehen, das war gut.
Normalerweise läuft Stefan immer weg, wenn er nackte Männer sieht.
Ich habe jetzt gedacht, als Philipp anfing mit, haben wir gemeinsam erlebt, habe ich gedacht, irgendein Spiel, wo wir gegeneinander gespielt haben oder vielleicht auch irgendeine Situation bei einem All-Star-Game, wo wir zusammen waren. Deswegen auf Omas sein Hand wäre ich jetzt in 100 Jahren nicht gekommen.
Ja, ich habe dich einmal mit dem Buzzerbeater geschlagen, daran kann ich mich auch erinnern.
Oh, mit Bremerhaven?
Ja, mit Bremerhaven gegen Quakenbrück, da hat der gute JJ nicht ausgeboxt.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da werde ich Herrn Strasser jetzt mal anrufen und sagen, JJ, alter Junge, jetzt kriege ich von Schwedhelm im Podcast so eine reingedrückt für den Buzzerbeater, weil du Napfsülze deinen Körper mal nicht dazwischen gestellt hast.
Ja.
Stimmt.
Ja. Stimmt. Aber ja, ansonsten kurios. Ich meine, das sind so viele Erlebnisse. Da bin ich jetzt überfragt. Das waren jetzt zwei, die ich einfach mit dir verbunden habe und irgendwie schnell dazu reingekommen bin.
Sehr schön, sehr schön. Du bist ja, wir wollen ja, Olli hat es gesagt, so ein bisschen durch deine Vita. Du hast in Köln angefangen. Wärst du dein Leben lang in Köln geblieben, wenn dieser Verein nicht die Grätsche gemacht hätte?
Das weiß ich nicht, weil die Sache ist immer auch, wenn du dich, wie du dich als Spieler entwickelst, dementsprechend musst du ja irgendwie deine Karriere auch irgendwie anpassen oder gestalten. Kann nicht jeder so viel Glück haben wie der Kollege Per Günther, der mit Ulm damals wie heißt sie halt, die schöne Halle noch?
Kuhberghalle.
Ja, in der Kuhberghalle begonnen hat und jetzt seine Karriere bei einem Abstiegsteam. Und jetzt seine Karriere bei einem Meisterschaftsaspiranten in der wunderschönen Ratiopharm Arena beenden kann. Also wo er einfach gleichzeitig als Spieler mit dem Verein gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ich da in Köln die Chance zu gehabt hätte. Aber es war tatsächlich so, dass in dem Jahr, wo sie pleite gegangen sind, ich eigentlich schon mich auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt hatte. Und dann im Sommer, als wir pleite gegangen sind, ich nach Bremerhaven dann gewechselt bin. Anstattdessen. Und ich glaube, das aber auch extrem gut für meine Karriere war. Weil ich glaube, dass es, wenn man aus seiner Comfortzone irgendwie rauskommt und einfach nochmal einen komplett neuen Impuls bekommen, von zu Hause wegkommen, nochmal ein ganz anderer Trainer, neue Stimmen hört, nochmal ganz, ich meine, mit Doug Spradley, der viel, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der viel an meinem Wurf gearbeitet hat, glaube ich, war das für mich ein sehr, sehr guter Schritt.
Ich würde ja nochmal, sorry Stefan, ich würde mal einmal ganz kurz nochmal ein bisschen zurückspulen, nicht böse, böse sein. Ich würde da viel früher anfangen. Du bist in der Nähe von Gummersbach groß geworden. Und ich glaube, jeder Junge in und um Gummersbach muss ja dort in dieser Handballhochburg Handball spielen. Warst du der Einzige, der das nicht wollte oder wie?
Ja, meine ganzen Sportlehrer haben mich mein ganzes Leben lang auch versucht, irgendwie dahin zu bringen. aber ich mache drei Kreuze, dass ich das nie angefangen habe.
Aber so ein 2-Meter-Mann im Rückraum wäre doch auch was gewesen, ja?
Ja, aber wenn ich denke, wie sich mein Körper allein durch Basketball jetzt die letzten 3-4 Jahre meiner Karriere angefühlt hat, würde ich mir vorstellen, dass das Ganze mal 10 zu nehmen im Handball irgendwie der Fall wäre. Und da bin ich wirklich froh, dass ich jetzt mich aufs Skifahren freuen kann, dass ich noch joggen gehen kann. Ohne dass ich da jetzt irgendwie eine neue Hüfte bräuchte oder so.
Ist der Handball tatsächlich so viel anstrengender, auch körperlicher als Basketball in dem Sinne?
Ja, ich glaube, Basketball wird extrem unterschätzt, was die Physis betrifft, aber auch ja, was der Sport einem abverlangt und was das für einen Stress auf den Körper auswirkt. Aber ich glaube, jetzt so American Football oder auch Handball, das sind nochmal ein paar Level mehr. Über jede andere Sportart. Und ich meine, die Jungs haben ja auch viel die kurzen Kontakte, Sprünge, Richtungswechsel, aber dann eben auch jedes Mal dann auf die Hüfte zu knallen, wenn du dann zum Tor springst und bis zur letzten Sekunde dich nicht auf die Landung konzentrierst, sondern nur den Ball irgendwie im Tor zu versenken. Oder wenn du wirfst und jedes Mal diese Wucht im Arm hast und dir da auch die Leute in den Arm reingreifen, während du wirfst. Ich glaube, wenn du nach 10 Jahren aufhörst, dann geht da auch nicht mehr viel mit deinem Körper.
Wir hatten viele Spieler schon hier gehabt, die haben vorher alle irgendwie Fußball gespielt. War das für dich nie ein Thema? Weil ich habe auch gelesen, du hast ja schon mit 3 Jahren irgendwie so einen orangen Ball in der Hand gehabt. Mit Basketball groß geworden. Fußball nie ein Thema?
Ich habe viele Sportarten gemacht. Also aber Fußball war eigentlich das, was am wenigsten Aufmerksamkeit irgendwie, wo ich am wenigsten Aufmerksamkeit gewidmet hat. In der Freizeit habe ich gespielt, ich habe 2 Jahre im Verein gespielt, aber ich habe lange Tennis gespielt, auch im Verein und noch länger eigentlich Eishockey. Und das war, am Ende war das so die Entscheidung, Eishockey oder Basketball, weil Eishockey, was das Standing damals in der Jugend betroffen hat, genau dasselbe war wie im Basketball. Also ich da eigentlich auch viele Möglichkeiten gehabt hätte.
Also da muss ich jetzt mal einhaken. Also zunächst mal bin ich, Olli, davon ausgegangen, dass wir hier über Sport sprechen. Von daher kannst du hier nicht Handball ins Spiel bringen. Eishockey, Phil, du warst ja auch in der Jugend schon relativ großer Junge. Ist das beim Eishockey nicht eher ein bisschen ein Problem? Warst du trotzdem so gut?
Ja, ich glaube, also erstmal als ich glaube, im jugendlichen Alter ist es grundsätzlich ein Vorteil, wenn du größer und stärker bist. Das habe ich beim Fußball gemerkt, das habe ich beim Eishockey gemerkt, wo die Leute irgendwie an mir abgeprallt sind. Und ist eigentlich so, wie damals so, wenn ich NBA Live 96 gespielt habe und alle Fouls ausgestellt habe und mit Shaq einfach so von einer Seite zur anderen gelaufen bin. So so ungefähr war das, würde ich mir vorstellen. Aber wo ich an mein Limit mit der Größe gekommen bin, war, dass ich im Alter von 14, glaube ich, oder 13 oder 14 schon keine Schlittschuhe mehr finden konnte, sondern dann hätte aus Kanada bestellen müssen in Sondergrößen. Aber was ich spannend fand, war später dann im Internat, wo ich in Köln war, wo dann auch Spieler von den Kölner Haien von der Jugend dann da waren, die dann aussortiert worden sind, weil sie zu klein waren. Also gerade so, also der Eishockey ist, da sind viele Jungs, die auch dann 2 Meter sind, gerade in der Verteidigung. Okay. Und wo das auch vom Vorteil dann ist. Nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war damals ein Thema.
Und Olli kann das beurteilen, der ist als Redakteur ja auch öfters mal beim Eishockey unterwegs. Olli, ist das noch so?
Das sind schon ganz schön Schränke. Ich habe mich auch gewundert, gut, das müssen jetzt keine Eiskunstläufer sein in dem Sinne, aber da sind schon auch echt Brocken dabei, wo ich auch dachte, die würde ich auch eher beim Handball am Kreis sehen oder beim American Football. Das sind schon Granaten, die auch sensationell Eis laufen können im Übrigen. Also das ja. Auch da schon mal Chapeau, wenn du sagst, Eishockey, ich schaff's ja nicht. Ich falle immer auf die Fresse, Entschuldigung, aber du bist also ein sportliches Talent gewesen.
Ja, immer alles, was irgendwie mit Bällen zu tun hatte. Und
beim Eishockey natürlich.
Ja, so ungefähr, ja. Aber
der berühmte Ball beim Eishockey.
Ja, genau. Aber ich war nie der Filigranste. Ich glaube, beim Basketball, ich würde das jetzt auch nicht als besonders ästhetisch mein Spielstil beschreiben, aber ich habe es irgendwie immer hinbekommen. Und ich glaube, das ist so, was mich immer irgendwie ausgezeichnet hat.
Jetzt sagst du warst nie der Filigranste. Und wir waren, bevor Olli dazwischen gegangen ist, in Bremerhaven. Du hast gesagt, war eine gute Zeit für dich. Du verdankst Doug einiges. Wenn ich mich daran erinnere, und dann komme ich jetzt wieder auf deinen Spruch, ich war nie der Filigranste. Gab es damals, glaube ich, in Deutschland ein gewisses Point-Guard-Problem. Und Dirk Bauermann als Nationaltrainer hat damals Doug gebeten, ob er dich nicht als Point-Guard spielen kann, damit du das vielleicht auch in der Nationalmannschaft machst. Erinnere ich mich da richtig dran? Und wenn ja, inwieweit bist du dann mit deinem überschaubaren filigranen Faible in Probleme geraten?
Ich habe ja meine Karriere begonnen als Point Guard und habe das auch die ersten 2-3 Jahre in Köln gespielt. Ich weiß noch, wie ich dann gegen Pascal Roller und Steffen Hamann so meine Karriere begonnen hat auf der Point Guard Position, wo dann Wood von Frankfurt damals in die Liga kam, wo ich schon gemerkt habe, so, die Jungs wären ein bisschen schneller, vielleicht wird das ein Problem werden hier. Und dann habe ich das halt einige Jahre auch schon nicht mehr gespielt und dann hatte Dirk die Idee, mich da wieder zurückzubringen. Und ich glaube, das letzte Mal, ich Point Guard gespielt habe, war dann bei einer EM gegen Teodosic. Und dann irgendwie schnell klar war, okay, das Kapitel ist eigentlich vorbei. So. Das kann man vergessen.
Aber wenn man das überlegt, du hast als Point Guard angefangen und deine Karriere als Power Forward beendet. Ist das so ein bisschen sinnbildlich für die Entwicklung vom Basketball, dass das Spiel schneller wird, dass man eher klein spielt? Ich meine, früher, vor 20 Jahren, hieß es ja, ein guter Small Forward muss 2,3, 2,5 groß sein. Heute spielen die Power Forwards mit 1,97, 1,98.
Ja, ich meine, das waren noch die guten alten Zeiten, wo ich dann irgendwie mit Adam Hess und Casey Jacobson irgendwie in der Ecke mich neutralisiert habe und gewartet habe, bis dann ab und zu mal ein Ball kommt für einen Spot-Up-Shot oder man über einen Staggert laufen konnte. Mhm. Und dann irgendwann musste ich dann anfangen, irgendwie Bell zu verteidigen oder wen auch immer. Und ich glaube, Bingo war ja da so einer John Patrick, genau, gegen Little und so weiter, habe ich dann auf einmal vor mir gehabt. Das war, wo es dann halt anfing, auch langsam schwierig zu werden. Ich glaube, wie in der normalen Welt, Dinge verändern sich und man muss bereit sein, sich da anzupassen und sich selbst zu verändern. Und ich glaube, wenn ich diese Transition auf die 4 nicht gemacht hätte, wäre ich durchgereicht worden und wahrscheinlich hätte ich meine Karriere früher und eher im unteren Drittel der Tabelle beendet als jetzt am Ende in Oldenburg.
Hat dir denn diese Transformation Spaß gemacht?
Ja und nein. Ich glaube, das war cool, nach so vielen Jahren einfach nochmal einen komplett neuen Input zu bekommen, dann auch nochmal irgendwo von unten anfangen zu müssen, sich durchsetzen zu müssen und ich glaube, das hat das Ganze extrem interessant gemacht. Aber auf derselben zur selben Zeit, ja, ich glaube im Dezember das erste Mal ein Spiel gemacht, wo ich gut gespielt habe. Ich kam mir vor wie ein blutjunger Anfänger und dachte so, okay, ich habe zwar einen deutschen Pass, aber naja, vielleicht schauen sie sich doch jetzt irgendwann nach Alternativen um, weil ich einfach es nicht auf die Reihe bekommen habe. Und viele haben, also es war ja eigentlich schon, also ich glaube, es war für viele eigentlich klar, das Projekt ist gescheitert. Ja. Und das war auch keine leichte Zeit. Aber dann hat es halt irgendwann geklickt und wie gesagt, ich glaube, das hat meine Karriere verlängert und vor allen Dingen auch auf einem hohen Niveau verlängert.
Was hat dir denn die größten Probleme bei der Umstellung auf die 4 gemacht?
Das fing bei Sachen an, Screens zu stellen und zu wissen, okay, welchen Winkel stelle ich den, wie lange muss ich den halten, wann slippe ich, wann halte ich den Screen, umgekehrt in der Verteidigung, wie hatche ich, wie switche ich, wie spielen wir einfach ein bisschen Contain-Defense und bleibt da irgendwie zwischen beiden Gegenspielern. Aber auch ganz simple Sachen wie da zieht ein Point Guard zum Korb und wie bewege ich mich jetzt als Vierer? Space ich raus, bleibe ich in der Zone? Und ich kam mir auch teilweise einfach komplett verloren und fehl am Platz vor. So. Also es waren von ganz kleinen Sachen zu etwas größeren Sachen, aber die ich vorher überhaupt mir gar keine Gedanken drüber gemacht habe.
Nach Bremerhaven ein Jahr Bayern, dann 3 Jahre Ulm und 6 Jahre Oldenburg. Das heißt, du hast in Ulm mit Per Günther gespielt, in Oldenburg mit Ricky Paulding. 2 ganz große, die jetzt praktisch ihre Abschiedstournee fahren, die vor der Saison bekannt gegeben haben, dass es ihr letztes Jahr ist. Du hast diesen Weg nicht gewählt. Warum?
Ich wollte es nicht vor der Saison bekannt geben, weil ich wollte, dass einfach nicht, dass zu viel Fokus irgendwie darauf ist, sondern einfach mein Spiel spielen und dafür bewertet werden. Und dann, ich hätte es gerne im Laufe der Saison, also so im Januar, Februar, bekannt gegeben. Hab das mit dem Verein abgesprochen, aber das war damals nicht im Oldenburger Interesse, dass ich das früh bekannt gebe. Was für mich schade war auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es einfach, okay, es sind keine Zuschauer in der Halle. Insofern hat es jetzt nicht die Riesenrolle gespielt. Und ich habe da mit meinen engsten, oder ich habe da im engsten Kreis kein Geheimnis drum gemacht, sodass meine Freunde und auch Gegenspieler es wussten und dadurch man einen guten Abschied irgendwie oder ich einen guten Abschied finden konnte. Aber wenn Zuschauer in der Halle gewesen wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall mehr meinen Standpunkt vertreten und gesagt, ich will das kommunizieren. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, war das auch völlig, völlig okay. Und ich bin froh, dass ich jetzt nochmal beim Basketstay nochmal die Gelegenheit hatte, dann auch vor einer vollen Halle mich von den Zuschauern richtig verabschieden zu können.
Wenn man sich vorher dann überlegt, an dem Tag gebe ich mein Karriereende bekannt und dann bis heute, ist es alles dann so eingetroffen, wie du das gedacht hast, von wegen, was du jetzt auch vermisst oder womit du froh bist, dass es nicht mehr da ist oder welche Rolle spielt Basketball jetzt noch? Hast du das früher auch so erwartet nach deinem letzten Tag, dass es so ist, wie es jetzt heute ist?
Ja, ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, viel mit ehemaligen Spielern gesprochen und mich einfach versucht, darauf vorzubereiten, weil ich das auch viel mitbekommen habe, dass das für viele Spieler sehr schwer gefallen ist, der Schritt. Ich muss sagen, ich habe das von der Sekunde an, wo ich die Entscheidung getroffen habe, bis heute keine Sekunde daran gezweifelt oder es bereut. Ich muss sagen, ich glaube, ich war sehr, sehr fertig mit dem oder bereit aufzuhören an der Stelle. Und ich hatte das Gefühl, dass ich auch komplett fertig mit Basketball bin. Aber ich bin hier dann nach ein paar Wochen an einem Streetballplatz vorbeigefahren, wollte eigentlich unten ein bisschen am Fjord joggen gehen und habe gesehen, dass das Level eigentlich ganz gut war und dachte, ja komm, zockst du mal ein bisschen mit. Und habe dann schnell gemerkt, ich liebe Basketball, so ich liebe es noch zu zocken. Wo ich keinen Spaß mehr dran hatte, war der professionelle Teil davon. Also die ganze Energie, den Fokus, die man da reinsetzen muss, der Druck, der dahinter steht, und auch dann, wenn du mal 2 Fehlwürfe hast oder so, dann ausgewechselt und zu werden und dann dich da wieder irgendwie reinkämpfen zu müssen. So. Also so dieses ganze, auch dieses tägliche Training und so weiter, das waren einfach so Sachen, ich hatte da keine Lust mehr zu. Aber jetzt habe ich gemerkt, Spielen ist einfach so letztlich wieder so eine kindheitliche Freude, wieder da zurückzukommen. Und da bin ich extrem glücklich drüber, dass das wieder meinem Leben auch irgendwo zu haben.
Was ich ja spannend finde, denn du hast dich ja mit Karriereende von Sportlern ja schon viel früher beschäftigt. Du hast ja ein Buch rausgegeben im November 18, also einige Jahre vor deinem Karriereende, Profi sein, nicht nur im Sport. Außergewöhnlich, dass du dann in relativ jüngeren Jahren dich da schon mit beschäftigt hast. Wie kam das?
Ja, ich hab mich, wie gesagt, während meiner Karriere habe ich mich viel für diese Sachen interessiert und mich immer wieder auch mit Spielern unterhalten. Aber gleichzeitig war es für mich auch immer, ich war immer jemand, der den Ausgleich gebraucht hat in meiner Karriere. Ich würde sagen, schon im Alter von 22, 23 mich auf viele Themen nach meiner Karriere gefreut, die mir ein bisschen den Spaß in meiner Karriere genommen haben weil ich so sehr dann an die Zukunft gedacht habe. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, dann mein Buch zu schreiben, dann ein paar Keynote-Speeches zu halten, dann auch ein Fitnessunternehmen gegründet habe, also immer mehr so diese Impulse und Herausforderungen neben dem Spielfeld gefunden habe, dann war es das, wo ich dann wieder viel mehr Spaß hatte, zum Training zu gehen und da diesen Ausgleich zu haben. Das war etwas, was mir extrem gut getan hat. Und dieses Buchprojekt war einfach ein Thema, was aus Überzeugung entstanden ist, wo wir, mein Finanzberater und mein Steuerberater und ich einfach uns viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was können junge Spieler, welche Fehler können sie vermeiden, in holistischen Sinne gesehen, in allen Bereichen. Und so haben wir sind wir zu dem Buch gekommen, wo es natürlich auch darum ging, wie kann man sich dann auf die Zeit nach der Karriere vorbereiten, was wie gesagt gut ist, wenn man einmal aufhört, aber ich glaube, was einem auch schon extrem Mehrwert während der Karriere bieten kann.
Wenn jetzt Alex King, Ricky Paulding oder Per Günther dich anrufen würden, was mache ich denn nach meinem letzten Tag? Welchen Ratschlag würdest du ihnen geben? Oder würdest du einfach sagen, lies mein Buch?
Nein, ich meine, jeder ist ja anders und ich meine, das sind ja alles, wir reden jetzt über drei Typen, die extrem smart sind und auch alle ihre Themen neben dem Sport haben. Ich glaube, nicht, dass einer von denen ein Problem haben wird oder da in ein Loch reinfallen wird. Aber ich glaube, was für mich interessant war, ich war so sehr darauf fokussiert, ich wollte in Form bleiben, habe gleich angefangen, bin ich mit Joggen und Krafttraining und so weiter. Und wo ich dann irgendwann einfach gemerkt habe, ich habe da gar keine Lust zu. Und einfach dann gesagt habe, ich habe das jetzt so lange gemacht, ich lasse jetzt einfach mal das alles stehen und liegen und chill ein bisschen. Und wenn ich wieder Lust habe, mich zu bewegen, dann werde ich das schon merken. Und das ist dann halt auch irgendwie nach 2 Monaten oder so gekommen. Und dann macht es halt auch wieder Spaß, diese Themen zu machen. Also ich glaube, das ist nach der Karriere einfach mal ein bisschen das auf sich zukommen zu lassen und zu schauen, worauf hat man Lust. Ich glaube, das ist so das was man sich einfach zugestehen sollte.
Du hast ja dann Lust bekommen, auf diesem Freiplatz dann mal mitzuzocken. Ich nehme an, die waren alle jünger als du. Das ist zumindest so ein bisschen die Freiplatzkultur. Waren die ein bisschen überrascht, als dann dieser ältere Herr ihnen so ein bisschen gezeigt hat, wo der Hase langläuft?
Ich war überrascht. Also erstmal, es waren tatsächlich eigentlich eine eher ältere Gruppe.
Okay.
Und das ist so, das ist, ich hatte das Glück, das ist anscheinend das beste Level in Oslo, dieser Platz. Also, und da sind auch einige so Erstliga-Jungs gewesen und auch einige, die mal im College gezockt haben. Und das sind jetzt alles Jungs, die selber arbeiten und sich dann und nach der Arbeit da hinkommen und einfach ein bisschen zocken und wo es dann halt eigentlich auch so ist, im Preseason-Spiel, wo man im Zweifel mal zur Seite geht, bevor man einen umhackt, was ja im Streetball nicht immer unbedingt zu erwarten ist. Und das wurde mir auch klar gemacht. Ich kam da in Jogging-Schuhen hin, und ich glaube, ich sah nicht wirklich aus wie ein Basketballspieler und die meinten so, du kannst mitspielen, aber unter 2 Voraussetzungen. Du musst ein guter Typ sein und du musst wissen, wie man spielt. Ich sage, okay, ich glaube, ich bekomme das hin. Und am Anfang habe ich keinen Ball bekommen, weil sie dachten, ich bin einfach nur der lange Typ, so, der einfach ein bisschen so in der Ecke steht. Und habe dann tatsächlich die ersten 1-2 Bälle, die dann zu mir gekommen sind, auch schön ein paar Airballs eingestreut. Insofern habe ich mich dann erstmal auf die Verteidigung konzentriert und dann haben sie nach und nach so ein bisschen gemerkt, so vom Spielverständnis her, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber ich habe auf jeden Fall denen nicht von Anfang an zeigen können, was für einen Hintergrund ich hatte, sagen wir es mal so.
Es ist ja auch nicht fair, wenn man hinkommt und dann gleich die Corona-Sportgruppe aufmischt. Das ist ja auch nicht so unbedingt das, was sein soll. Jetzt hast du gesagt, du wirst in Norwegen noch semi-professionell spielen, ne? Mit 2-3 Mal Training die Woche. Was für ein Niveau dürfen wir uns da vorstellen? Was ist semi-professionell in Norwegen? Ist das dann die erste norwegische Liga, die zweite? Erzähl uns das mal.
Ja, das ist die erste norwegische Liga. Aber das ist so ungefähr Pro-B-Niveau, würde ich das einschätzen. Die meisten Spieler arbeiten nebenher. Und auch, ja, also das ist, die meisten verdienen dabei kein Geld. Also machen das eigentlich so einen Spaß, eine Freude. Und ja, für mich ist es einfach, ich bin als 32-Jähriger, ohne die Landessprache zu sprechen, ohne Arbeitserfahrung in der Businesswelt hingekommen und wollte hier einen Einstieg finden in Corona-Zeiten. was natürlich eine ziemliche Herausforderung ist. Und ich habe halt versucht, meinen Skill als Basketballspieler als Leverage zu nutzen, dass Teams mir helfen, hier einen Fuß in die Tür irgendwie zu bekommen über ihr Netzwerk und ich im Gegenzug für sie spiele. Das hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, ich habe jetzt ein sehr, sehr erfolgreiches Interview gehabt und es ist jetzt noch nicht in Tinte, aber es sieht so aus, als ob ich jetzt loslegen kann, zu arbeiten. Und im Gegenzug werde ich dann wahrscheinlich jetzt wieder meine Sticker anziehen. Aber die Saison ist hier schon am Laufen und ich werde mich also wieder erstmal in Form bringen müssen.
Okay, aber Thema Norwegen, nur der Tatsache geschuldet, dass deine Frau Norwegerin ist oder gab es da noch andere Beweggründe, das ausgerechnet jetzt in Norwegen zu machen, also dir ja, eine neue Karriere aufzubauen? Ist das übertrieben zu sagen, eine neue Karriere aufzubauen oder trifft es das schon so ein bisschen?
Ja, es trifft es auf jeden Fall. Also es war, mir war immer klar, okay, wenn ich irgendwann meine Frau treffen werde, dann wird sie ein großes Wort dabei mitreden können, wohin es mich verschlägt. Und dadurch, dass ich all die Jahre in so vielen verschiedenen Städten in Deutschland gespielt habe, war ich da auch relativ offen zu schauen, okay, wo kann es denn die Reise hingehen? Ich habe ihr damals gesagt, wenn sie jetzt die ersten 2 Jahre in unserer Beziehung mich dabei unterstützt, meine Karriere noch beenden zu können, das heißt entweder am Wochenende hin und her reist oder zu mir zieht, dann werde ich dahin ziehen, wo sie es gerne hätte. und das große Glück für mich ist eben, dass sie aus Oslo kommt, wo ich vorher noch nie gewesen bin, aber wo ich inzwischen einfach sage, so, das ist einfach ein Traum, hier zu leben. Ich bin der Lifestyle, alles, was das Land und die Stadt zu bieten hat und auch die Arbeitswelt, die entspannter ist als in Deutschland. Also wenn man das ganze Gesamtpaket betrachtet, darf ich mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, hier meinen neuen Lebensstandpunkt zu haben.
Jetzt sagst du, du fühlst dich da sauwohl in Norwegen. Guckst du denn dann noch trotzdem mal, was in Oldenburg passiert, was in der WBL passiert, oder ist das alles jetzt für dich abgehakt, weil Oslo ist jetzt dein Lebensmittelpunkt, du wirst jetzt Businessman, rennst mit Krawatte statt mit Sneaker rum, zockst du mal ein bisschen irgendwo auf so einem Freiplatz oder beim Club, aber das war's dann.
Also ich muss sagen, dass ich die BBL mehr verfolge, als ich es jemals in meiner Karriere getan habe, weil ich, wie gesagt, während meiner aktiven Zeit irgendwie diesen Ausgleich brauchte und so wenig wie möglich mit Basketball irgendwie konfrontiert werden wollte in meiner Freizeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich habe fast jedes Spiel von Oldenburg geschaut und schaue auch immer wieder so mal in die Ergebnisse der anderen Teams an, schaue mir die Stats an und schaue, was passiert. Ich glaube, ich bin besser informiert, als ich jemals in meiner Karriere gewesen bin.
Wenn man Basketballspieler ist, hat man sicherlich Träume. Man will Profi werden, man will sein erstes BBL-Spiel haben, man will auch, da haben wir gar nicht drüber geredet, auch vielleicht Nationalmannschaft spielen. Jetzt nach der Karriere, was sind deine Träume?
Ich hab wirklich so die Lust einfach auf eine neue Herausforderung. Insofern, das ist halt auch das Spannende an Norwegen. Nicht nur in einem neuen, komplett neuen Berufszweig durchzustarten, sondern auch noch in einem neuen Land mit einer neuen Sprache. Und mein Wunsch ist es, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich wirklich so hinter dem Produkt stehe, wo ich wirklich so Feuer für habe, gerne zur Arbeit gehe und mich da aber auch hocharbeiten kann in eine Führungsposition und da eine erfolgreiche Karriere hinlegen kann, aber gleichzeitig auch einen guten Ausgleich zum normalen Leben zu haben und dann eben die vielen Möglichkeiten, die Stadt Oslo zum Beispiel jetzt auch und mit Skifahren und Wandern und im Fjord schwimmen und ganzen Freizeitaktivitäten für Familie und Freizeit eben zu haben, da diesen Ausgleich zu haben, das ist mein Wunsch jetzt für die Zeit nach dem Basketball.
Ich habe jetzt auch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, das wirst du jetzt verifizieren oder auch nicht, dass du auch ein Hobbykoch bist. Hast du dich denn schon an die norwegische Küche rangetraut?
Ich meine, Ja und nein. Also ich liebe es zu kochen. Was die norwegische Küche, die ich bis jetzt für mich rangewagt habe, ist sehr simpel, weil die Nationalspeisen sind vor allen Dingen so Weißbrot mit so Krabben, die man pult, aber kalt, mit Mayonnaise und Zitrone und Dill drüber. Also das dafür brauchst du kein Hobbykoch zu sein. Oder Waffeln mit braunem Käse und Marmelade und Sour Cream. Also das auch cool ist. Waffeln, und die haben hier so braunen Käse, der ein bisschen wie Karamell schmeckt. So Ziegenkäse ist das, mit so Erdbeermarmelade und so Crème fraîche drüber. Schmeckt ziemlich geil.
Okay.
Auch wenn es sich nicht so anhört.
Wie heißt das Gericht?
Naja, ist einfach Waffeln mit.
Hat das nicht einen Namen?
Nee, Waffeln. Waffeln. Mit Brünöst, braunen Käse.
Okay.
Aber ansonsten, ja, viel Fisch mit Sahne und Dill, so habe ich das irgendwie in besseren Restaurants das Gefühl gehabt, aber daran habe ich mich selber jetzt noch nicht gewagt.
Du kannst ja vielleicht mal irgendwie die Geheimnisse der deutschen Küche den Norwegern dann irgendwie, ich meine, du warst ja jetzt lange in Oldenburg, was war da, Nationalgericht?
Grünkohl.
Genau. Grünkohl mit Pinkel.
Ja. Genau, Grünkohl mit Pinkel, exakt. Das kannst du doch den Norwegern mal präsentieren, ne?
Ja.
Oder aus deiner Ulmer Zeit Spätzle.
Oh ja, ja. Was ich hier eingeführt habe, ist Reifkuchen, Reibekuchen von meinen Kölner Wurzeln.
Sehr schön.
Grünkohl mit Sicherheit. Ulmer Zeit, ich würde gerne lernen, richtiges Wiener Schnitzel zu machen. Und wenn man dazu noch Käsespätzle dann zur Seite zu machen, das ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste ganz oben.
Okay. Aber dir scheint es ja richtig, richtig gut zu gehen in Norwegen. Also rein heute erfolgreiches Interview gehabt, den Freiplatz gerockt, bei 9 Grad Wassertemperatur im Fjord. Olli, setz doch die Liste mal fort. Es ist doch noch mehr, oder?
Ja, da haben wir einen super Podcast gemacht, finde ich, heute.
Ja!
Ein erfolgreicher Tag.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was ist denn nochmal, kommen wir gleich zum Ende, was ist denn etwas, was dich in Norwegen denn stört, was du vielleicht aus Deutschland vermisst? Da wird es, glaube ich, auch mal früh dunkel oder so. Kommst du damit klar? Küche, sagst du, ist super, die Mentalität ist super. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Norwegen, nö, das ist nicht so meins?
Ja, ich muss sagen, eine Sache, die ich extrem vermisse, sind die Wochenmärkte. Das war zuletzt in Oldenburg, bin ich einmal im Monat einkaufen gegangen, habe da dann so meine Hafermilch und Dosen und Linsen, Bohnen und so weiter, diesen ganzen Kram, der sich hält, habe ich dann einmal groß eingekauft und bin dann dreimal die Woche circa immer so auf dem Weg zum Training oder auf dem Rückweg am Wochenmarkt vorbeigefahren und habe das ganze frische Obst und Gemüse eingekauft und habe sehr gerne seasonal und frisch gekocht. Und hier gibt es einfach keine Wochenmärkte. Und auch Norwegen ist extrem teuer, aber wenn man in einen Biomarkt geht, so, dann wird es unbezahlbar. Und das sind so Sachen, die ich dann an Deutschland extrem vermisse.
Was kostet der Liter Milch in Norwegen, wenn du sagst, das ist alles so teuer?
Ich muss sagen, mache ich meine Augen zu. Insofern kann ich dir gar nicht sagen, wie teuer der Liter Milch ist. Aber ich kann dir sagen, was ein 0,1 Glas Wein in einem Restaurant kostet. Das fängt bei 11, 12 Euro an und der Standard wird so 13 bis 15 Euro für ein 0,1 Glas Wein sein. Und wenn du ein normales Hauptgericht irgendwie im Restaurant bestellen willst, also Burger oder Pizza, dann bist du locker bei 20 Euro dabei.
Wow. Ja. Also wenn wir dich besuchen, dann gehen wir nicht essen, sondern dann kochst du für uns Waffeln mit braunem Käse, ne?
Nein, absolut.
Nein, wir gehen essen, aber Philipp lädt uns ein.
Ach so, oder so.
Ah. Ich lad euch ein in die Badstue, in die Sauna. Das ist was ich hier extrem liebe.
Aber da wäre ich ja nicht satt.
Ja.
A, werde ich nicht satt und B, haben wir eben festgestellt, wenn Stefan Koch nackte Männer sieht, rennt er weg.
Ja, aber.
Nein, das ist mit Badehose hier. Das ist
ein
kultureller Unterschied. Aber dann wenn ihr mit mir in den Winter in den Fjord springt, dann koche ich für euch.
Okay, da müssen wir es aber vorher ordentlich abhärten, Olli, oder?
Oha. Bei mir zuckt jetzt schon alles zusammen. Philipp Martin. Du hast ja noch einen halben Tag vor dir. Bisher war der halbe Tag, glaube ich, ganz brauchbar für dich. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in dein neues Leben. War super, mit dir zu quatschen. Wichtig ist, versuche deine Träume weiter zu verwirklichen und bleib vor allen Dingen gesund.
Ja. Ich danke euch.
Ja, danke. Ganz lieben Dank, Phil. Und als Gast, der im Ausland unterwegs ist, hast du natürlich noch die Chance, zuletzt ein Grußwort an wen auch immer loszuwerden, vielleicht an einen ehemaligen Mannschaftskameraden oder sonst jemanden, der definitiv diesen Podcast nicht hören wird. Wir werden es dann einfach so weitergeben.
Grüße an Oldenburg, dass sie die nächsten Spiele rocken. Und Grüße an Per Günther, Alex King und Ricky Paulding, dass sie eine geile letzte Saison haben und das Ganze genießen können. Und das Schöne ist für sie mit Fans.
Ein großartiges Schlusswort.
Das gehen wir so weiter. Am Ende noch eins. Könntest du noch eine schöne Verabschiedung auf Norwegisch machen?
Hade bra.
Hade bra.
Macht's gut. Hade bra. Hade bra, in diesem Sinne. Vielen Dank, Phil. Macht's gut. Danke. Das war Talking Basketball. Hade bra, Stefan.
Hade bra, Olli.
Ne, in 14 Tagen hören wir uns wieder zum nächsten Podcast Talking Basketball. Die Freude wird groß, dann Folge 14. Alles Gute und
ciao.